NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Antje Diekans. Schönen guten Tag. Wir blicken heute auf ein bewegtes Wochenende, zumindest für Kanzlerin Angela Merkel. Heute muss sie sich in der Türkei mal wieder bei einer diplomatischen Gratwanderung versuchen. In einem Flüchtlingslager dort will sie sich über die Situation der Syrer informieren. Morgen trifft sie dann US-Präsident Obama in Hannover. Und auch dieser Termin verlangt wieder ein Gespür für die richtigen Worte. Schon heute protestierten Tausende gegen das geplante Freihandelsabkommen mit den USA und forderten von Merkel, dass sie Stellung nimmt. Andere sind da besserer Laune. Die FDP sieht sich nach ihren jüngsten Wahlerfolgen im Aufwind. Wir berichten über den Bundesparteitag der Liberalen und kommentieren. Außerdem natürlich das Bundesliga-Wochenende, wo sich die Entscheidungen um Abstieg und Meisterschaft nochmal verschoben haben. Bei der Reise der Bundeskanzlerin in die Türkei war einer zumindest in Gedanken mit im Gepäck. Die Affäre Böhmermann, wie es inzwischen ja heißt, hatte sich zuletzt zu einer ernsthaften Belastung für die Beziehungen ausgewachsen. Auch das schwang immer mit, als Angela Merkel heute ein Flüchtlingslager an der Grenze zu Syrien besuchte. Thomas Bormann berichtet.
Der Besuch der Kanzlerin dauert zwar nur 5 Stunden, aber es ist sehr gut, dass sie da ist, sagt die Bürgermeisterin der Millionenstadt Gaziantep, Fatma Şahin. Es ist ein wichtiger Besuch, denn viel zu lange hatten sich Europa und die Welt wie die drei Affen verhalten, die nichts hören, nichts sehen und nichts sagen zur Flüchtlingsfrage. Erst seit den Bildern des toten Flüchtlingskinds Aylan Kurdi am Ägäisstrand hat sich das geändert. Zusammen mit EU-Ratspräsident Tusk und dem Vizechef der EU-Kommission Timmermans fährt Merkel ins Flüchtlingslager Nisib bei Gaziantep. Tausende syrische Flüchtlinge leben hier in Wohncontainern. Für die Kinder gibt es eine Schule, die Menschen werden gut versorgt. Aber 9 von 10 syrischen Flüchtlingen in der Türkei leben nicht in einem solchen Lager. Sie müssen sich auf eigene Faust durchschlagen. Ihre Kinder gehen meist nicht zur Schule, manche seit Jahren nicht. Das will die EU gemeinsam mit der Türkei ändern. Angela Merkel sagte vor ihrer Abreise:
Wir geben der Türkei ja 3 Milliarden Euro nur dafür, dass die Lebenssituation der Flüchtlinge sich verbessert. Und um davon einen praktischen Eindruck zu bekommen, um auch zu sehen, was kann getan werden, wie kann man es möglichst schnell umsetzen, findet diese Reise statt.
Für den hohen Besuch aus Berlin und Brüssel gilt in Gaziantep höchste Sicherheitsstufe. Merkel wird mit Flüchtlingen im Lager sprechen. Sie wird aber keine Flüchtlinge wie Hamid aus Aleppo treffen. Hamid muss ohne Hilfe über die Runden kommen, er und seine Familie. Gerne würde er nach Deutschland oder in irgendein anderes Land auswandern, damit wenigstens seine Kinder eine Zukunft haben. So sagt er.
Meine 3 Töchter haben die Uni beendet, meine 3 Söhne noch nicht. Sie haben ihre Ausbildung unterbrochen und gehen arbeiten, damit wir über die Runden kommen. Das Leben hier ist ziemlich teuer.
Hamid mag noch nicht so recht daran glauben, dass die versprochene Hilfe der EU greift, dass also mit den Milliarden aus Brüssel genügend neue Schulen für Flüchtlingskinder gebaut werden, damit auch Hamids Söhne hier in der Türkei ihre Ausbildung fortsetzen können. Der Zeitplan des Merkel-Besuchs in Gaziantep ist eng. Da bleibt keine Minute Zeit, um etwa die Forderung der Grünen zu erfüllen, die Kanzlerin solle hier Oppositionelle oder kritische Journalisten treffen und damit ein Zeichen für Meinungsfreiheit und Pressefreiheit in der Türkei setzen, so forderte es Grünen-Chef Özdemir. Sevim Dagelen, Bundestagsabgeordnete der Linken, war bis gestern selbst in der Türkei. Sie fordert die Kanzlerin auf:
Frau Merkel darf nicht ständig diese Bücklinge in der Türkei machen. Sie muss ganz klar Position beziehen, auch im Sinne unseres Grundgesetzes für das Recht auf freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, Kunstfreiheit, Wissenschaftsfreiheit.
Kurz vor dem Rückflug nach Berlin heute Abend gibt Kanzlerin Merkel eine Pressekonferenz in Gaziantep. Möglich, dass sie dort Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei anmahnt. Im Vordergrund ihres Besuchs aber steht voll und ganz die gemeinsame Flüchtlingspolitik von EU und Türkei.
Wachstum und mehr Arbeitsplätze, das versprechen die Befürworter von TTIP. Die Gegner des Freihandelsabkommens fürchten dagegen, dass Umweltstandards aufgeweicht werden und dass die Löhne durch mehr Wettbewerb sinken. US-Präsident Obama wird morgen bei seinem Deutschlandbesuch mit Kanzlerin Merkel in Hannover über die Vereinbarungen sprechen. Heute machten sich dort schon mal tausende Demonstranten Luft und forderten lautstark, dass TTIP und Co. gestoppt werden. Martina Witt berichtet.
Yes, we can stop TTIP, darunter eine Silhouette von US-Präsident Barack Obama. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat ein riesiges Plakat an einem Gewerkschaftshaus entrollt. Stoppen Sie TTIP steht auf zahlreichen kleinen Fahnen. Andere fordern Volksentscheide über TTIP und CETA. Obwohl viele im Stau standen und Züge verspätet ankamen, haben sich bis zum Nachmittag mehrere 10.000 Menschen in der hannoverschen Innenstadt versammelt. Darunter Familien mit Kindern, Senioren, Schüler und Studenten. Mit einem bunten und lauten Protest demonstrieren sie gegen die geplanten Freihandelsabkommen.
Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer und ich befürchte eben einfach, dass TTIP eben ja, den Konzernen hilft.
Inwieweit das für den deutschen Mittelstand von Vorteil ist, für die deutsche Landwirtschaft und für uns als Verbraucher, das ist eine ganz andere Geschichte. Und da glaube ich, da müssen wir uns auf gravierende Nachteile einstellen im Laufe der Zeit.
Rund 130 Verbände und Organisationen haben zu dem Protest aufgerufen. Auch der Vorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz, Hubert Weiger, gehört zu den zahlreichen Rednern. Er warnt vor den Folgen des Investorenschutzes.
Das jüngste dramatische Beispiel erleben wir zurzeit in den USA. Das kanadische Unternehmen TransCanada droht der US-Regierung, sie vor einem privaten Schiedsgericht auf 15 Milliarden US-Dollar Entschädigung zu verklagen.
Die Freihandelsabkommen bedeuteten eine gnadenlose Ökonomisierung der Welt. Sie seien kein Abkommen für fairen Welthandel, sondern Abkommen, um die Gewinne der Konzerne zu steigern, so Weiger. Einen Tag bevor US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel sich in Hannover treffen, auch um über TTIP zu sprechen, appelliert er an die beiden Politiker.
Lasst diesen falschen Weg. Ihr habt Eide geschworen, euch für die Überlebensinteressen eurer Völker einzusetzen und nicht für die Konzerninteressen. Und beachtet diese Eide.
Die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Andrea Kocsis, befürchtet, dass die Freihandelsabkommen Arbeitnehmerrechte aushöhlen werden.
Also wir haben Beispiele, dass es Konzerne gibt, die zum Beispiel in Ägypten gegen den Mindestlohn klagen, weil sie nicht davon ausgehen konnten, dass der Mindestlohn erhöht wird. So etwas brauchen wir in Deutschland nicht. Und deswegen haben wir auch unsere größten Probleme, wenn es eine Paralleljustiz gibt, also private Schiedsstellenverfahren, wo Investoren anfangen, Rechte und Regelungen, die im Sinne der Arbeitnehmer sind, zu beklagen.
Schiedsgerichte, niedrigere Standards für Lebensmittel und vor allem auch die fehlende Transparenz bei den Verhandlungen. Das bewegt die Demonstranten. Auch sie appellieren an Obama und Merkel.
Ja, ich wünsche mir, dass sie ein anderes TTIP machen, ein transparentes TTIP.
Dass diese ganze Diskussion unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, finde ich nicht in Ordnung. Merkel ist Vertreterin eines demokratischen Landes und Obama auch. Und ich finde, als Demokraten sollten sie dafür Klarheit und Offenheit schaffen. Das wäre mein Wunsch. Er ist utopisch, aber es wäre mein Wunsch.
Die TTIP-Demonstranten in Hannover und ihre Wunschliste für das Zusammentreffen von Obama und Kanzlerin Merkel. Doch bevor es morgen dazu kommt, hat sich der US-Präsident heute eine kleine Auszeit genommen. Er besuchte in London das Globe Theater und sah sich Hamlet von William Shakespeare an. Stefanie Pieper über den kulturellen Abstecher an einem besonderen Jahrestag.
Es fügt sich, dass der US-Präsident am 400. Todestag von William Shakespeare in London weilt. Und so besuchte Barack Obama heute das Globe Theater an der Themse, ein Nachbau jenes Theaters, in dem der berühmteste britische Dichter einst viele seiner Dramen aufführte. Danach, bei einer Diskussion mit rund 700 jungen Briten aus dem ganzen Land, gab sich Obama ganz locker. Das Jackett ausgezogen, die Hemdärmel hochgekrempelt, appellierte er an sein Publikum, optimistisch und zuversichtlich zu sein. Wir hören neue Rufe nach Isolationspolitik, nach Fremdenfeindlichkeit, nach Zynismus. Wann immer ich mit jungen Menschen spreche, so wie hier, flehe ich sie an, solchen Rufen nach Rückzug nicht zu folgen. Ein indirekter Aufruf Obamas an junge britische Wähler, sich bei der Volksabstimmung am 23. Juni nicht gegen, sondern für die EU, für die weitere britische Mitgliedschaft zu entscheiden. Eine Stunde nahm er sich Zeit für den Austausch. Zum Brexit fragte ihn allerdings niemand. Dafür zur Gleichstellung von Schwulen und Lesben, zum Klimawandel, zur Armut in der Welt und zum umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP zwischen den USA und der EU.
Getting trade deals done is tough. Ein Handelsabkommen zu schließen ist schwierig, weil jedes Land seine eigenen Interessen hat und jedes Land etwas aufgeben muss, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und die Menschen sind momentan misstrauisch, weil sie fürchten, es würden jene globalen Trends verstärkt, die Gewerkschaften geschwächt und Jobs in Niedriglohnländer verlagert haben. Obama warb in London für TTIP. Das Abkommen werde auf beiden Seiten des Atlantiks Millionen Jobs schaffen und Milliarden an zusätzlichem Handel bringen, weil regulatorische Hürden wegfielen. Gestern bereits hatte der US-Präsident die Briten eindringlich gewarnt. Sollten sie für einen Austritt aus der EU stimmen, dann gäbe es keinen schnellen bilateralen Handelsdeal zwischen Großbritannien und den USA. Für sein Land sei der Zugang zum großen ganzen EU-Markt wichtiger als bruchstückhafte Vereinbarungen mit einzelnen Staaten, so Obama.
Us having access to a big market with a lot of countries rather than trying to do piecemeal trade agreements is hugely inefficient.
Gestern hatten Barack und Michelle Obama die Queen und Prinz Philip auf Schloss Windsor zum Lunch getroffen und zum Abendessen im Kensington-Palast dann William und Kate sowie ihren knapp dreijährigen Sohn George, der wegen des hohen Besuchs länger aufbleiben durfte. Heute Abend führt Obama weitere Gespräche mit Premierminister David Cameron, bevor er dann morgen früh von London nach Hannover fliegt.
Fast sah es so aus, als würde sie als Partei keine große Rolle mehr spielen. Doch die FDP ist zurück. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schaffte sie den Wiedereinzug in die Landtage. Und Umfragen machen den Liberalen Hoffnung, dass es auch bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr ganz gut aussehen könnte. Dementsprechend schwungvoll startete die FDP in ihren Bundesparteitag, der zum dritten Mal hintereinander in einer großen Halle in Berlin stattfand. Für Parteichef Lindner anscheinend ein Ort, der Glück bringt, berichtet Thorsten Huhn.
Hier habe der Erneuerungsprozess der Liberalen begonnen, sagte Parteichef Christian Lindner. Jetzt sieht er die Liberalen im Aufwind und freut sich darüber, dass die FDP in den Umfragen wieder bei 7-8% liegt. Lindner warnt aber auch vor Übermut.
Uns motivieren diese Erfolge, uns motiviert der wachsende Zuspruch. Aber er ist für uns Anlass, jetzt umso ernsthafter und konzentrierter an unserer politischen Substanz zu arbeiten.
Wir wollen nicht regieren um jeden Preis, erklärte Lindner. Aber wir sind bereit zur Verantwortung. Er machte deutlich, dass aus seiner Sicht die Union der FDP am nächsten stehe. Aber die Freien Demokraten hätten andere politische Grundauffassungen. Und so attackierte Lindner heftig die Politik der Bundesregierung. Die Große Koalition arbeite einen Koalitionsvertrag ab, der aus der Zeit gefallen sei.
Liebe Freunde, wenn wir uns das mal veranschaulichen, was in den letzten Jahren passiert ist, den Krisen wird doch nur noch hinterher regiert. Und bei der Flüchtlingspolitik auch noch in einem erschreckend geringen Tempo. Wir haben längst keine Regierung mehr, sondern nur noch eine Reagierung.
Die Union habe ihre politische Identität aufgegeben und die SPD wolle gar nicht mehr regieren, sondern davon befreit werden.
Vor ein paar Tagen haben die sich zu einer Klausurtagung im Europapark Rust in Baden-Württemberg getroffen. Regierungspolitik zwischen Achterbahn und Geisterbahn, besser kann man den Zustand dieser Koalition nicht beschreiben.
Der FDP-Vorsitzende hält der Bundesregierung vor, sich nicht mit den wichtigen Zukunftsthemen zu beschäftigen. Als Beispiele nannte Lindner die Bildung und die Digitalisierung. So fordern die Freien Demokraten, ein Digitalisierungsministerium zu schaffen, um dort die Verantwortlichkeiten zu konzentrieren. Und auch die Rente, so sagte Lindner, müsse ganz neu gedacht werden.
Wer etwas gegen Altersarmut tun will, darf die Menschen auch nicht in die Irre führen. Sagen wir es ganz klar. Der Staat kann den Lebensstandard im Alter nicht alleine sichern. Wir brauchen die betriebliche Altersvorsorge, die attraktiver werden muss.
Der Parteitag steht unter dem Motto Beta Republik Deutschland. Was die FDP mit diesem Begriff aus der Software meint, erläuterte Lindner so.
Beta, das ist eine Lebenseinstellung, die für Risikobereitschaft und Offenheit steht. Für Neugier, für Innovationsbereitschaft. Beta, das ist die Freiheit, jeden Tag besser werden zu dürfen. Beta bedeutet lieber heute als morgen. Beta bedeutet lieber anfangen als warten.
Beta sei eine Lebenseinstellung für Menschen, die in Veränderungen eine Chance sehen, sagte Lindner. Und damit benannte er den Kern des Programms der Liberalen. Die FDP will an der Lösung der Zukunftsprobleme arbeiten. Sie wendet sich gegen jede Fortschrittsfeindlichkeit und so will sie sich gegenüber den anderen Parteien abgrenzen.
Beta-Republik Deutschland heißt es also jetzt bei der FDP. Ob ihr das weitere Stimmen bringt? Zumindest ist die Aufbruchsstimmung spürbar. Und Parteichef Lindner scheint in Hochform, meint Christina Nagel in ihrem Kommentar. Auch wenn die Schlagwörter vielleicht etwas wählerfreundlicher sein könnten.
Nach German Mood nun also die Beta-Republik. Die Liberalen lieben es mittlerweile nicht nur bunt und englisch, sondern gern auch etwas, nennen wir es freundlich, hintergründig. Dabei hat die Partei das marktschreierische, aufmerksamkeitsheischende gar nicht nötig. Sie kann mit etwas anderem punkten, mit etwas, das in einer Zeit, in der die deutsche Politik von Krisen vereinnahmt, fast ausschließlich über sich selbst und andere lamentiert, selten geworden ist. Mit einem positiven Ansatz, mit Optimismus, der ansteckend ist. Was die FDP gerade von vielen anderen Parteien unterscheidet, ist die spürbare Lust, Politik gestalten zu wollen. Regierungsverantwortung in Rheinland-Pfalz, da reibt sich die Generalsekretärin strahlend die Hände. Was folgt, sind nicht die üblichen, was die anderen bisher alles falsch gemacht haben, Tiraden, sondern eine lange Aufzählung von Projekten, die man jetzt angehen wolle, gemeinsam. Zum Beispiel in Sachen Digitalisierung, dem sperrigen Lieblingsthema der Freien Demokraten. Die Ideen sprudeln, es herrscht Aufbruchsstimmung und die hat FDP-Chef Lindner mit seiner eindringlichen, kämpferischen Rede heute noch einmal befeuert. Für ihn ist klar, die Trendwende ist geschafft. Und in der Tat, die Umfragewerte sind stabil, die Landtagswahlen liefen gut und das Interesse an der FDP ist sichtbar wieder da. Der Saal in Berlin plötzlich wieder voll, Sponsoren und Journalisten zurück. Für Lindner scheint nun der Zeitpunkt gekommen, den nächsten Schritt zu gehen. Er hat den Ton geändert. Erstmals seit langem ging es auf dem Parteitag nicht mehr nur ausschließlich um eigene Werte und Inhalte, nicht mehr nur für etwas, sondern auch gegen etwas, nämlich gegen die politische Konkurrenz. Er wie auch Vizechef Kubicki bliesen zum Angriff auf die Kanzlerin und auf eine, wie sie es nennen, verzwergte SPD. Scharfe Kritik, Hohn und Spott für die Große Koalition. Attacken, die eines klar machen. Für die Liberalen hat der entscheidende Kampf begonnen. Ab jetzt geht es, auch wenn es noch einige Wahlen vorher gibt, um den Wiedereinzug in den Bundestag. Die FDP hat gute Chancen, das zu schaffen, wenn sie beherzigt, was sie sich selbst fast schon reflexhaft predigt. Kein Größenwahn, der mitunter wieder aufblitzt, keine Wiederholung alter Fehler. Und über die Wahlkampfslogans, naja, über die sollte man vielleicht auch noch mal nachdenken.
Christina Nagel kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Ergebnisse bei den jüngsten Landtagswahlen haben die Parteienlandschaft in Deutschland durcheinandergebracht. Plötzlich kommen neue Bündnisse wie die Kiwi-Koalition oder die Kenia-Koalition ins Gespräch. Auf letztere läuft es jetzt in Sachsen-Anhalt hinaus. Dort ist der Weg frei für die bundesweit erste Landesregierung aus CDU, SPD und Grünen. Schwarz, Rot, Grün. Vera Wolfskämpf aus Magdeburg.
Am Ende stimmten knapp 84% bei der CDU, 94% bei der SPD und gut 98% bei den Grünen für eine gemeinsame Koalition. Mancher hob die Hand mit Bauchschmerzen oder zähneknirschend, angesichts der noch schlechteren Alternativen, Neuwahlen oder Minderheitsregierung. Ein weiterer Beigeschmack der Parteitage: Natürlich interpretierte jede Partei den Koalitionsvertrag als ihren Erfolg, um die Basis hinter sich zu bringen. Dabei war manchem auch der direkte Angriff auf die künftigen Partner recht. Die grüne Bundestagsabgeordnete Steffi Lemke veranlasste das zu einer Mahnung.
Dass nicht ab Montag dieses Übereinanderherfallen der drei Koalitionspartner eine Endlosschleife wird. Weil nichts Besseres könnte der AfD passieren, als dass sich das aus den letzten 14 Tagen fortsetzt, was der Rumpelstart dieser Koalition gewesen ist.
Zum rumpeligen Start gehörte die verpatzte Wahl des Landtagsvizepräsidenten. Mit den Stimmen der CDU war der AfD-Kandidat im ersten Wahlgang gewählt worden. Der Bewerber der Linken fiel dagegen zunächst durch. Was bei der CDU für Unmut sorgt, sind die vielen grünen Punkte im Vertrag, besonders der langfristige Ausstieg aus der Braunkohle. Außerdem geht das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt an die Grünen. Doch die Christdemokraten seien mit 5 von 8 Ministerien personell stark aufgestellt, betonte Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU. Er hatte von Anfang an für ein schwarz-rot-grünes Bündnis geworben. Nun gehe es um den Beweis.
Dass die drei Parteien der Mitte in diesem Lande Sachsen-Anhalt die Mehrheit darstellen, auch wenn es eine knappe ist, und damit auch dokumentieren für die Menschen in Sachsen-Anhalt, in Deutschland, in Europa und international, wenn es um unser Image geht, dass hier demokratische Parteien der Mitte in der Lage sind, auch weiterhin Politik zu machen zum Wohle unseres schönen Vaterlandes Sachsen-Anhalt.
Am Montag soll der 62-Jährige als Ministerpräsident wiedergewählt werden.
Griechenland und die Finanzkrise, auch das ist mal wieder Thema. Griechenlands Gläubiger drücken aufs Tempo. In der kommenden Woche soll es eine Einigung im Streit um die Reformen in dem Krisenland geben. Der Zeitplan war Thema beim Treffen der EU-Finanzminister in Amsterdam. Einer zumindest ist zuversichtlich, dass er eingehalten wird.
Wenn notwendig, gibt es Maßnahmen.
Und zwar für eine Reduzierung des griechischen Schuldenberges, betonte Wolfgang Schäuble nach dem Treffen der EU-Finanzminister in Amsterdam. Doch für die nächsten 2 Jahre ist aus Sicht des Bundesfinanzministers kein Abbau des griechischen Schuldenberges notwendig. Erforderlich sei jetzt vielmehr, dass sich die Tsipras-Regierung mit den Geldgebern der EU und dem Internationalen Währungsfonds über die Realisierung der bereits im letzten Jahr zugesagten Reformmaßnahmen einigt.
Reform, Einkommensteuerreform.
Die Bereitschaft der griechischen Regierung, diese Kernreformen durchs Parlament zu bringen und umzusetzen, hat laut Wolfgang Schäuble in den letzten Tagen deutlich zugenommen.
Da hat sich offensichtlich einiges bewegt, was erfreulich ist.
Und zwar nicht nur bei der Tsipras-Regierung, sondern auch bei der griechischen Verwaltung.
Es gibt sehr viel mehr Bewegung auch auf Seiten der griechischen Behörden.
Und deshalb halten es sowohl Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem wie auch der deutsche Finanzminister für möglich, dass es bereits am kommenden Donnerstag in Brüssel ein Sondertreffen der EU-Finanzminister zu Griechenland gibt.
Wenn wir bis Mittwochmorgen eine Einigung haben, dann werden wir am Donnerstag eine Sondersitzung der Eurogruppe machen.
Bis Mittwochmorgen muss also die Überprüfung der griechischen Reformmaßnahmen abgeschlossen sein und die Tsipras-Regierung muss bis dahin einen Notfallplan für zusätzliche Sparmaßnahmen vorlegen. Und zwar für den Fall, dass das griechische Wirtschaftswachstum schwächer ausfällt als im 3. Hilfsprogramm von der EU angenommen. Andernfalls gibt es keine Griechenland-Sondersitzung der Eurogruppe, denn, so Wolfgang Schäuble in Amsterdam.
Wir haben irgendwie nicht das Bedürfnis, die Erfahrungen des vergangenen Jahres, wo wir sehr viele Eurogruppensitzungen hatten, zu wiederholen.
Doch die Zeit drängt, denn bereits im Juli braucht Griechenland neue Milliarden, um Schulden bei der Europäischen Zentralbank zu begleichen. Außerdem drängt der Internationale Währungsfonds auf zügige Entscheidungen über eine Schuldenreduktion. Und ohne den IWF ist eine weitere deutsche Beteiligung am Griechenland-Hilfsprogramm nicht möglich.
Ralf Siener berichtete über das Treffen der EU-Finanzminister in Amsterdam. Der Sprengstoffanschlag auf ihr Gemeindezentrum ist erst eine Woche her. Trotzdem hat die SIG-Gemeinde in Essen heute gefeiert. Die Mitglieder der nordindischen Glaubensgemeinschaft zogen in einer Prozession durch die Stadt. Der Umzug war schon lange geplant. Wegen Sicherheitsbedenken lief er jetzt etwas anders ab, war aber nicht weniger bunt. Jörg Steinkamp aus Essen.
Für viele Essener ist es ein ungewohntes Bild. Bunt geschmückte Wagen, fremde Gesänge und Rufe, laute Trommeln. Die Gemeinschaft der SIG will sich mit der Veranstaltung der Öffentlichkeit zeigen und vorstellen. Indi Tattler ist stellvertretender Präsident der Essener SIG-Gemeinde.
Ich hatte das nicht vermutet, warum und gerade umgerechnet hier. Ich gehe davon aus, irgendwie junge Leute waren davon neidisch oder die waren irgendwie unüberlegt, was sie gemacht haben, was sie getan haben. Meine Meinung ist, die waren so jung und falsche Richtung geprägt, was sie gemacht haben. Ich glaube, ich werde denen auch so leid tun.
Die Prozession führt mehrere Kilometer durch die Straßen von Essen. Immer dabei ein Großaufgebot der Essener Polizei. Im Zentrum des Zuges ein bunt geschmückter Lastwagen, auf dem das für die SIG heilige Buch auf Kissen gelagert wird. Für die SIG ist es so heilig, dass sogar die Straße gefegt und gereinigt wird, erklärt Indi Tattler von der Gemeinde.
Das heilige Buch ist das, von uns ist er ganz, ganz oberrespektvoll. Werden wir vorher die Straße sauber machen, soll die Straße richtig gereinigt werden, weil unsere hochrespektvolle heilige Buch ist das vorne. und dafür wird es halt vorbereitet.
Eigentlich sollte die Prozession in der Essener Innenstadt enden, wo auch das Glaubensfest stattfinden sollte. Aus Sicherheitsbedenken riet die Polizei dazu, das Fest vor das Essener Fußballstadion zu verlagern. Der Bereich könne besser gesichert werden. Da das Stadion allerdings etwas außerhalb liegt, sind die Sikh nahezu unter sich. Aber die wenigen andersgläubigen Besucher scheinen sich wohlzufühlen.
Das ist einfach eine sehr angenehme Stimmung. Alle sind friedlich. Man bekommt was angeboten. Man ist zugänglich. Man schottet sich nicht ab. Im Gegenteil, man wird sofort aufgenommen, auch wenn man jetzt nicht der Sikh-Religion angehört. Also ich finde das sehr angenehm.
Für die Polizei ist das Glaubensfest mit einem immensen Aufwand verbunden. Hunderte zivile und uniformierte Beamte sichern den Platz und das Umfeld. Für den Essener Polizeipräsidenten Frank Richter eine nur logische Konsequenz.
Wenn man sich vorstellt, dass vor einer Woche hier ein Anschlag stattgefunden hat, ist das natürlich eine ganz logische Konsequenz, dass wir natürlich auch aus Sicherheitsgründen besonders aufmerksam sind, was hier die Sikh-Gemeinde angeht. Und ich bin aber sehr, sehr froh, dass wir die Veranstaltung nach menschlichem Ermessen wirklich sicher durchführen können.
Die beiden Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. Sie haben mittlerweile Teilgeständnisse abgelegt und zugegeben, den Sprengsatz an dem Sikh-Tempel platziert zu haben. Warum, ist weiter unklar. Nach Einschätzung der Polizei handelt es sich um einen radikal religiös motivierten Anschlag. Die beiden Jugendlichen sollen Kontakt zur Dschihadisten-Szene haben.
Wir sprechen über den 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Alexander Lorenz aus der Sportredaktion ist da. Gerade läuft das Topspiel zwischen dem FC Schalke und Bayer Leverkusen. Wie steht's?
1:0 steht's, und zwar 1:0 für Schalke. Choupo-Moting hat getroffen in der 14. Minute. Es könnte sogar schon 2:0 stehen für Schalke. Tut's aber nicht, weil Klaas-Jan Huntelaar einen Foulelfmeter verschossen hat. So steht's eben 1:0 für die Königsblauen, wo eine knappe halbe Stunde rum ist.
Ja, und noch ein paar mehr Konjunktive. Heute Nachmittag hätten Entscheidungen fallen können, hätten, sind aber nicht. Bayern ist noch nicht Meister und Hannover noch nicht abgestiegen. Was ist denn wohl die größere Überraschung?
Dass Hannover noch nicht weg ist, ganz klar. Der Spielverlauf sah lange danach aus. 0:2 hat der Tabellenletzte in Ingolstadt zurückgelegen. Dann aber, ich würde sagen, ein Mix aus Mut und Verzweiflung. Hannover wurde immer besser, profitierte von einer roten Karte der Ingolstädter und schaffte schließlich mit Beginn der Schlussphase den 2:2 Ausgleich. Torwart Ron Roberts Zieler hat aber trotz alledem keine große Hoffnung mehr.
Das ist nahezu unmöglich, jetzt noch die Liga zu halten. Aber die Mannschaft präsentiert sich gut seit 3 Spielen. Das freut mich zu sehen. Ja, die Mannschaft gibt sich nicht auf, sondern zeigt Charakter. Und das ist das, was in der aktuellen Situation wichtig ist.
Im schlechtesten Fall steigen die Hannoveraner morgen quasi auf dem Sofa ab. Wenn nämlich Frankfurt gegen Mainz gewinnt, dann muss 96 definitiv in die zweite Liga. Die Meisterschaft ist auch noch nicht entschieden. Die Bayern haben zwar ihre Pflicht erfüllt und in Berlin Hertha BSC mit 2:0 geschlagen, weil aber auch Verfolger Borussia Dortmund gewonnen hat. 3:0 beim VfB Stuttgart ist die Mannschaft von BVB-Coach Thomas Tuchel noch im Titelrennen dabei.
Wir haben Lust auf Leistung. Und wir haben eine fabelhafte Saison. Wir wollen die durchziehen und dass der Spirit in die Mannschaft ausstrahlt. Und da sind wir sehr stolz drauf.
Stolz kann auch der erste FC Köln sein. Die Kölner haben sich gegen Aufsteiger Darmstadt mit 4:1 durchgesetzt. Das bedeutet, der FC hat den Klassenerhalt geschafft. Das große Saisonziel und das 3 Spiele vor Schluss. Hinter Köln auf Tabellenplatz 10 der VfL Wolfsburg. Die Wölfe müssen sich wohl endgültig von ihren Europacup-Ambitionen verabschieden. Heute gab es wieder nichts zu holen, außer einer emotionslosen 0:2 Heimpleite gegen Augsburg.
Wir gehen vom Fußballplatz in die Tennishalle. In Stuttgart läuft das bestbesetzte Damenturnier des Jahres. Titelverteidigerin Angelique Kerber ist ins Finale eingezogen. Souverän oder hat sie sich schwer getan?
Nee, die musste schon alles rausholen. Gute 2 Stunden und 3 Sätze hat sie gebraucht, bis Kerber gegen Petra Kvitova aus Tschechien ihren ersten Matchball hatte. Den hat sie aber auch direkt verwandelt und somit war der Finaleinzug klar. Das Tolle ist, es könnte ein deutsch-deutsches Endspiel werden. Im anderen Halbfinale spielt nämlich gerade Laura Siegemund. Das Match hat eben angefangen. Es geht gegen die an Nummer 1 gesetzte Polin Agnieszka Radwanska. Ist eine schwere Aufgabe, aber vielleicht klappt's ja. Spielt nämlich eine tolle Turnierwoche, die Laura Siegemund. Und wenn es klappen würde, dann wäre es das erste Mal, dass 2 Deutsche in Stuttgart im Finale stehen.
Ja, danke Alexander Lorenz.
Gerne.
Und mit diesen Sportsachen endet das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Diekans.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.